Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger. Ich grüße Sie ganz herzlich. 4 Wochen nach dem Berliner Libyen-Gipfel haben sich die Teilnehmerstaaten noch einmal dazu bekannt, die Einmischung in diesen Konflikt zu beenden. Dazu gleich mehr. Das Treffen zum Libyen-Konflikt fand am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz statt, die heute zu Ende gegangen ist und über die wir dann auch ebenfalls ausführlich berichten. In der CDU wird weiter über die Frage diskutiert, wann über die Nachfolge der scheidenden Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer entschieden werden soll. Den Stand dieser Debatte erfahren Sie hier. Rund 120 isolierte China-Rückkehrer können nach rund 2 Wochen Quarantäne die Kaserne in Germersheim wieder verlassen, in der sie in dieser Zeit untergebracht waren. Die Tests haben keine Ansteckung ergeben. Dagegen ist die Zahl der Coronavirus-Fälle an Bord des unter ebenfalls Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiffs in Japan erneut deutlich gestiegen. Beides wird Thema sein, bevor wir dann auf die Sportereignisse des Tages schauen. Und zum Abschluss dieser Sendung. Und schon jetzt der Hinweis auf den anschließenden Hintergrund. Da geht es heute ab 6:40 um digitale Analphabeten und die Frage, warum Schüler in Deutschland auf Fake News hereinfallen. Seit Jahren kämpfen in Libyen die Truppen des mächtigen Generals Haftar gegen die der international anerkannten Regierung unter al-Sarraj. Und dabei erhalten beide Seiten Unterstützung von außen. Al-Sarraj wird von der Türkei etwa unterstützt, General Haftar von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland. Nun haben sich also heute zum Abschluss der Münchner Sicherheitskonferenz ein Dutzend Außenminister zu Beratungen über diesen Libyen-Konflikt getroffen. Markus Pindor hat das Treffen beobachtet. Die Waffenruhe in Libyen hängt nach Einschätzung der UNO am seidenen Faden.
Die Lage in Libyen hat sich nicht verbessert. Das Waffenembargo werde nicht eingehalten, so Bundesaußenminister Maas. Die Teilnehmer der Libyen-Konferenz haben sich bei dem Folgetreffen dennoch zu dem beschlossenen Waffenembargo bekannt. Die Vertreter aller 12 Teilnehmerstaaten hätten bei ihrer Zusammenkunft die Beschlüsse der Berliner Libyen-Konferenz bekräftigt, sagte Maas nach Abschluss des Treffens am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Über die Urheber der Embargo-Verstöße gebe es jedoch keine Einigkeit.
Es gibt durchaus unterschiedliche Auffassungen, die dort geäußert worden sind, worauf das zurückzuführen ist. Aber alle sind sich darüber einig, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, nämlich die Konfliktparteien von ihren Unterstützern zu trennen, nach wie vor der einzig erfolgversprechende Weg ist, um den Bürgerkrieg in Libyen zu beenden.
Die Vertreterin des UN-Sondergesandten für Libyen, Stephanie Williams, brachte es auf eine kürzere Formel.
Look, as the SRSG has said, I think on numerous occasions, the arms embargo has become a joke.
Wir haben das schon mehrfach gesagt, das Waffenembargo ist ein Witz. Wir müssen da dringend nachlegen. Es gibt Verstöße über Land, die See und den Luftweg. Das muss überwacht werden und die Täter müssen zur Verantwortung gezogen werden. Doch genau das ist das Problem, denn dazu bedürfte es einer umfassenden Überwachungsmission und dann auch einer robusten Durchsetzung des Embargos. Wie das geschehen soll, welche Rolle Deutschland und die Europäische Union dabei spielen könnten, das ist noch völlig unklar. Stephanie Williams begrüßte es, dass der UN-Sicherheitsrat sich in der Resolution 2510 hinter die Forderungen der Berliner Libyen-Konferenz gestellt hatte. Ansonsten sei das Bild düster. 150 Waffenstillstandsbrüche seien seit Januar belegt. Die Angriffe auf Zivilisten hätten sich 2019 verdoppelt. 1 Million Libyer sei nach Tunesien geflüchtet. Jeder 4. Bewohner des Landes sei von den Kampfhandlungen betroffen. Morgen beraten die EU-Außenminister in Brüssel über die Umsetzung des Waffenembargos. Außenminister Maas erklärte, dass diejenigen, die das Embargo brächen, damit rechnen müssten, dass dies nicht unerkannt und ohne Folgen bleibe. Der deutsche Beitrag sei noch unklar, aber Deutschland stehe in der Verantwortung. Damit nahm Maas ein Thema auf, das die gesamte Münchner Sicherheitskonferenz durchzogen hatte, an deren Rand das Libyen-Treffen stattfand. Maas kündigte an, dass der Vorsitz der Libyen-Folgekonferenz nun an Italien wechseln werde. Übermorgen würden in Genf die Gespräche über den Waffenstillstand fortgesetzt. Die 12 Teilnehmerstaaten der Libyen-Konferenz in Berlin hatten sich am 19. Januar zur Einhaltung des UN-Waffenembargos gegen Libyen und den Verzicht auf weitere Unterstützungsleistungen für die Konfliktparteien verpflichtet. Außerdem hatten sie einen Waffenstillstand gefordert. Dennoch wurden auch danach immer wieder Kampfhandlungen gemeldet.
Markus Pindur über das Spitzentreffen zum Libyen-Konflikt, mit dem, wie von ihm ja auch gehört, die Münchner Sicherheitskonferenz heute zu Ende gegangen ist. Und es hat sich dort wieder einmal gezeigt, wie frostig die Stimmung zwischen den USA und Europa ist. Ausgerechnet dort, muss man ja sagen, denn die Konferenz war in ihrem Ursprung als Plattform für den Dialog zwischen Europa und Nordamerika gedacht. Uli Haug greift das in seinem Beitrag zum Abschluss der Konferenz gleich auch noch auf. Es klangen auch Töne an, die eher innenpolitische Hintergründe wohl hatten. Die Münchner Konferenz als Bühne. CDU-Vize Armin Laschet hat sie genutzt.
Bei der Münchner Sicherheitskonferenz muss auch auf die kleinen Details geachtet werden. Das wird wieder mal deutlich, als statt dem CSU-Europapolitiker Manfred Weber am Abschlusstag Armin Laschet an einer Diskussion über Europapolitik teilnimmt. Der potenzielle Kandidat für den CDU-Vorsitz wollte offenbar die Chance nutzen, um sich vorsichtig von der Bundeskanzlerin zu distanzieren.
Heute macht der französische Präsident Vorschläge und wir brauchen relativ lange, ehe man darauf antwortet. Und der Koalitionsvertrag, nicht der Jamaika, der jetzige, ist überschrieben, mehr Dynamik für Europa. Davon hat man die letzten zwei Jahre so viel nicht gemerkt.
Kohl, Mitterrand, Delors, Binnenmarkt, Euro, offene Grenzen. Die großen Entscheidungen für die EU seien in den 80er Jahren auf den Weg gebracht worden, doziert der mögliche CDU-Kanzlerkandidat Laschet. Nach zahlreichen Krisen sei jetzt wieder die Zeit für Visionen. Hier gab auf der Sicherheitskonferenz aber vor allem der französische Staatspräsident Macron den Takt vor.
Ich glaube, dass wir als Europäer die Aufgabe haben, Koordinierungsformate zu schaffen, auch auf strategischer Ebene, gemeinsam mit den Briten. Wir werden eine Art Sicherheitsrat auf europäischer Ebene schaffen müssen.
Bundespräsident Steinmeier lieferte am Freitag zum Auftakt eine schonungslose Analyse, kritisierte auch deutsche Untätigkeit. Außenminister Maas, Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer oder CDU-Vize Laschet waren in München auf der großen Bühne. Wirklich innovative Ideen für die Zukunft der EU gab es von ihnen aber nicht zu hören. Beobachter Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik war deshalb enttäuscht.
Also wollen wir uns erweitern? Wollen wir die Integration vertiefen? Wenn ja, dann in welchen Politikfeldern? Und da ist die deutsche Politik, muss ich sagen, doch sehr blass gewesen. Und das ist ja insofern bedrückend, weil im zweiten Halbjahr Deutschland den Ratsvorsitz innehat. Und da erwartet man noch gerade größere Ordnungsvorstellungen, größere Initiativen in dieser Frage. Und das ist doch eine Leerstelle geblieben.
Ein weiteres Dauerthema in den verwinkelten Gängen des Tagungshotels war das deutsch-amerikanische Verhältnis. Beobachter Markus Keim hat zwischen beiden Seiten Sprachlosigkeit und fast eine Art von Desinteresse festgestellt.
Auch wenn man sich nochmal das Konferenzthema Niedergang des Westens vergegenwärtigt, dann finde ich, hat die Konferenz selber eigentlich eine bedrückende Bestätigung abgeliefert.
Ganz so düster sieht der Verteidigungspolitiker der Grünen, Tobias Lindner, die transatlantische Lage nicht. Aber auch er findet den Umgang mit den Amerikanern in der Praxis schwierig. Die über 40 angereisten Kongressabgeordneten hätten einen Kontrapunkt zu Präsident Trump gesetzt. US-Außenminister Pompeo gab dagegen den Hardliner und Verteidigungsminister Esper zeigte sich kooperationsbereit.
Von daher bleibe ich ein bisschen ratlos zurück. Weil ich mich natürlich auch fragen muss, auf wen hört jetzt Präsident Trump? Hört er mehr auf Pompeo, hört er auf Esper oder wann hört er auf wen von den beiden?
Das Verhältnis zu den USA, die Zukunft der EU. Nach 2,5 Tagen Sicherheitskonferenz wurden mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet.
Mehr Dynamik für Europa hat also CDU-Politiker Laschet auf der Sicherheitskonferenz gefordert, wie im Beitrag von Uli Haug gehört. Ein Auftritt, der auch der Eigenwerbung also diente. Und wir bleiben bei diesem Thema. Laschet gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den CDU-Vorsitz und vielleicht auch als Kanzlerkandidat der Union, bringt sich also weiter in Stellung. Noch Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte ja kürzlich angekündigt, dass sie auf eine Kanzlerkandidatur verzichten wird und nach einer Entscheidung der Partei dann auch als Parteivorsitzende abtreten will. Seither wird in der CDU natürlich über ihre Nachfolge diskutiert, auch an diesem Wochenende. Katharina Hamberger fasst den Stand zusammen.
In CDU und CSU ist die Sorge groß über die Zukunft der Union. So spricht Wirtschaftsminister Peter Altmaier im Interview der Woche im Deutschlandfunk von einer ernsten Situation.
Weil es darum geht, ob wir imstande bleiben, dauerhaft über 30% der Stimmen an uns zu binden, ob wir dauerhaft größte Partei und Fraktion im Deutschen Bundestag bleiben. Das halte ich für möglich, aber Es wird viel Disziplin von den Beteiligten verlangen, auch die Bereitschaft, persönliche Ambitionen zurückzustellen, damit eine glaubwürdige Aufstellung der CDU in den nächsten Monaten möglich ist.
Diese Neuaufstellung, sie ist notwendig, weil die aktuelle Parteichefin aufgrund des fehlenden Rückhalts in der Partei ihr Amt abgeben möchte und auch nicht als Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl 2021 zur Verfügung stehen will. Annegret Kramp-Karrenbauer hat angekündigt, dass sie den Prozess des Übergangs aber noch selbst von vorne, wie sie sagt, führen möchte. Bislang deutet sich aber noch nicht an, wie dieser Prozess aussehen könnte, also wann über den Parteivorsitz, wann über die Kanzlerkandidatur entschieden werden soll und wie die Mitglieder möglicherweise eingebunden werden sollen. Dazu möchte sich auch CDU-Politiker Altmaier nicht äußern, schickt aber auch eine Warnung an das ein oder andere CDU-Mitglied. Die Wahl der Parteivorsitzenden im Jahr 2018 habe zum Ziel gehabt, Klarheit über die Arbeit der Partei, über das Verhältnis von Fraktion und Regierung zu schaffen.
Ist aber sehr schnell überlagert worden von vorgezogenen Diskussionen über Kanzlerkandidaten. Und hier brauchen wir in der Union einen Konsens, dass wir Fragen dann entscheiden, wenn sie anstehen, dass wir Fragen nicht miteinander verquicken und verknüpfen. Ansonsten werden wir auch in Zukunft erleben, dass wichtige Sachentscheidungen zum Klimaschutz, zum Kohleausstieg, zur Familienpolitik, zum Wohnungsbau völlig in den Hintergrund gedrängt werden.
Das würde Parteien am linken und rechten Rand zugutekommen. Fehler wie in Thüringen würden dann besonders wahrgenommen werden. Dies schade der Glaubwürdigkeit des parlamentarisch-politischen Systems insgesamt, so Altmaier. Während zwar noch nicht klar ist, wie der Prozess in der CDU im Detail ablaufen wird, ist zumindest schon bekannt, die noch Parteivorsitzende und Verteidigungsministerin will mit Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet, den drei möglichen Kandidaten, sprechen. Allerdings nicht gemeinsam, sondern einer ist Anfang, einer Mitte und einer Ende der Woche ins Adenauerhaus, die CDU-Parteizentrale, eingeladen. Die Reihenfolge lautet laut Welt am Sonntag: erst Merz, dann Spahn, dann Laschet. Altmaier erwartet, dass am Ende dieser Gespräche drei Dinge feststehen. Erstens Klarheit über den zeitlichen Ablauf, zweitens zu beantworten, ob es möglich ist, dass man aus der Personalfrage keine Richtungsentscheidung links oder rechts macht.
Dazu wäre es notwendig, dass mögliche Kandidaten respektvoll miteinander umgehen und wenn es geht, sich dann auch auf ein gemeinsames Vorgehen einigen, nicht nur beim Zeitplan, sondern vielleicht auch so, dass wir uns langwährende Auseinandersetzungen ersparen.
Aus der CSU kommt schon seit einigen Tagen die Forderung, dass sich die CDU bitte nicht in allzu ferner Zukunft auf einen Parteivorsitzenden einigen soll. Je länger die Personalfrage in der CDU offen bleibe, desto mehr würden die Grünen davon profitieren, weil sie in dieser Situation als stabiler in der politischen Landschaft wahrgenommen würden. Das dürfe nicht passieren, meint CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in der Welt am Sonntag. Wenn es um die Kanzlerkandidatur geht, darf auch die CSU mitentscheiden. Deshalb skizziert Dobrindt seine Vorstellung einer inhaltlichen Ausrichtung der Union, was wohl als ein bewusst gesetztes Signal in Richtung mancher Unionspolitiker gesehen werden kann. Klar sei, sagt Dobrindt, die Union gewinne die Wahlen 2021 nicht einfach mit Positionen der 90er Jahre. Diese Situation auf Bundesebene wurde am Ende ausgelöst durch die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Dort wollen sich nun morgen Vertreter von Linken, SPD und Grünen mit einer Arbeitsgruppe der CDU-Fraktion treffen. Der frühere Ministerpräsident Bodo Ramelow, der am Montag nicht dabei sein wird, hat der deutschen Presseagentur gesagt, er sei bereit, sich mit der CDU auf Aufgaben wie den Landesetat für 2021 oder ein Investitionsprogramm für die Kommunen zu verständigen. Er wünsche sich, dass so viel Vertrauen hergestellt werde, dass der Zustand einer Ein-Personen-Regierung in Thüringen nicht noch ein halbes Jahr andauere, so der linken Politiker.
Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow geht in Thüringen also weiter auf die CDU zu. Katharina Hamburger war das aus unserem Hauptstadtstudio zur Kanzlerkandidatendebatte in der CDU, die nach den Wahlgeschehnissen in Thüringen und dem angekündigten Rückzug Kramp-Karrenbauers in vollem Gang ist. Bundesweite Razzien gegen eine mutmaßlich rechte Terrorzelle am Freitag. Inzwischen haben die Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof Haftbefehle gegen 12 Männer erlassen. Was die genau geplant haben, dazu gibt es noch keine umfassenden Informationen. Stück für Stück aber werden Details bekannt. Holger Schmidt ist für uns an diesem Thema dran. Es geht bei den Ermittlungen um eine Gruppe, die gut vernetzt war und sich zu Gewalttaten entschlossen zeigte.
Nach Recherchen von SWR und dem ARD-Hauptstadtstudio hatten sich Mitglieder und Unterstützer der Gruppe zunächst über E-Mail-Kontakte und Messenger-Dienste kennengelernt, bevor sie sich ab Herbst 2019 mehrfach persönlich trafen. So zum Beispiel im September 2019 im Rems-Murr-Kreis nahe Stuttgart. Dort sollen sich Mitglieder der Gruppe auf dem Grillplatz Hummelsgauche bei Alfdorf erstmals persönlich getroffen und besprochen haben, wie ihre Anschläge aussehen könnten. Doch schon damals war die Polizei mit dabei. Ein mobiles Einsatzkommando der Polizei Baden-Württemberg observierte das Treffen und auch die elektronische Kommunikation über E-Mail- und Messenger-Dienste lasen die Ermittler mit. Dort war von Geldsammlungen und Waffenkauf die Rede. Fotos von selbstgebauten Waffen wurden verschickt und Ziele besprochen. Moscheen in kleineren Städten könnte man angreifen, war eine Überlegung, Politiker töten eine andere. Die Mitglieder versicherten einander, wie entschlossen sie seien. Ein Mann sagte demnach, seine Partnerin wisse, dass er irgendwann mal nicht mehr wieder nach Hause kommen werde. Bei den Durchsuchungen am Freitag fanden die Ermittler nach Recherchen von SWR und ARD Hauptstadtstudio eine Vielzahl von Waffen, selbstgebaute Handgranaten, eine Armbrust und Goldbarren. Die Beschuldigten sind den Behörden teilweise schon länger als sogenannte rechte Gefährder, Neonazis oder sogenannte Reichsbürger aufgefallen. Es sind aber auch Personen darunter, die die Polizei noch nicht kannte. Insgesamt 13 Personen gelten derzeit als Beschuldigten im Strafverfahren. Allerdings ist in den Chatgruppen offenbar auch davon die Rede, dass man noch eine Vielzahl an Personen, möglicherweise sogar 2000 Personen und mehr, mobilisieren könnte. Für die Ermittler ist aber noch nicht klar, ob das tatsächlich so hätte passieren können oder eine Art Großmäuligkeit war. Auf die Spur gekommen sind die Ermittler der Gruppe möglicherweise durch einen Hinweis des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Möglicherweise wurde auch ein Spitzel in die Gruppe eingeschleust, denn nach SWR-Informationen wurde einer der Beschuldigten bereits im Oktober 2019 von der Polizei vernommen und trotzdem plante der Rest der Gruppe unbeirrt und offenbar nicht gewarnt weiter.
12 Tatverdächtige in Untersuchungshaft, sie sollen einer mutmaßlich rechten Terrorzelle angehören. Holger Schmidt über den Ermittlungsstand. Alice Weidel will die zerstrittene Südwest-AfD als neue Landesvorsitzende einen und dabei auch den völkisch-nationalistischen Flügel einbinden. Gestern war Weidel auf einem Sonderparteitag in Böblingen von den Mitgliedern des Landesverbandes gewählt worden. Die AfD-Fraktionschefin im Bundestag landete mit 54% der Stimmen vor ihrem Kontrahenten, dem Flügel angehörenden Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel. Iris Volk berichtet über den Sonderparteitag und sie hat auch Reaktionen auf die Wahl Weidels zur neuen Landesvorsitzenden gesammelt.
Landtagsfraktionsvize Senze hat bisher zu den Gegnern Weidels gehört. Jetzt gelte es, nicht Wunden zu lecken, sondern sich in die Arbeit zu begeben, so Senze im SWR. Er habe Weidel am Morgen die Zusammenarbeit der Fraktion mit dem Landesverband angeboten. Die neue Landesvorsitzende bestätigte das. Außerdem habe sie Gespräche mit weiteren Fraktionsmitgliedern geführt. Mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl sagte Weidel, eine enge Verzahnung zwischen Fraktion und Landesvorstand sei nötig. Mit dabei in Böblingen war heute auch der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen. Dem SWR sagte Meuthen, er gehe davon aus, dass die Partei mit dem neuen Landesvorstand innerparteilich deutlich harmonischeren Zeiten entgegensehe. Am Dienstag soll der neu gewählte Landesvorstand zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen.
Eine Niederlage für die Ultrarechten in der AfD. Alice Weidel hat sich bei der AfD Baden-Württemberg gegen einen Mann des Flügels durchgesetzt. Iris Volk war das mit Reaktionen. Vor 2 Wochen waren mehr als 120 Deutsche aus China geholt worden. Bei 2 der Rückkehrer wurde unmittelbar nach ihrer Ankunft das Coronavirus nachgewiesen. Sie wurden dann in Krankenhäuser gebracht. Alle anderen wurden unter Quarantäne gestellt und die Tests haben es ergeben, sie sind nicht mit dem Coronavirus infiziert. Untergebracht waren sie in einer Kaserne im rheinland-pfälzischen Germersheim. Heute also durften sie die Unterkunft verlassen. Heike Würz war heute Vormittag für uns in Germersheim.
Strahlender Sonnenschein, frühlingshafte Temperaturen. Heute war ein Freudentag für die China-Rückkehrer, die 2 Wochen lang in Quarantäne waren, bestätigte Bundeswehrarzt Sascha Streicher, der vor der Entlassung heute noch einmal alle Menschen untersucht hat.
Eitel Sonnenschein, so wie jetzt das Wetter ist. Also die Stimmung war schon gelöst seit gestern, als die positiven Nachrichten kamen. Aber man hat eben doch gemerkt, als wir unsere Unterschrift drunter gesetzt haben, dass das jetzt das Ticket in die Freiheit ist, ne? Und dementsprechend waren die Leute happy und man konnte dann eben ja auch sehen, wie sich die Flure plötzlich gefüllt haben und die Kinder dann wieder getobt haben, weil dann klar war, das war's.
Thomas Gebhardt, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, dankte bei einer improvisierten Pressekonferenz vor dem Kasernentor allen Helfern, aber auch der Bevölkerung rund um die kleine südpfälzische Stadt Germersheim.
Die Menschen haben diese Situation gelassen mitgetragen und die Bevölkerung hat es auch so gesehen, dass wir vor allem eine Verantwortung haben und eine Verantwortung gehabt haben für die deutschen Staatsbürger, die sich in dieser Krisenregion befunden haben.
Der Landkreis Germersheim hatte nur wenige Tage Zeit, um eine bislang bundesweit noch nie dagewesene Quarantänelage zu bewältigen, sagte Landrat Fritz Brechtel.
Ich möchte ausdrücklich feststellen, die Bewältigung dieser neuartigen und sehr komplexen Aufgabe war nur möglich, weil alle Beteiligten, und es gab viele Beteiligte, hervorragend zusammengearbeitet haben und sich dabei über die Maßen zeitlich und fachlich eingebunden haben. Es wurden Hunderte bzw. Tausende von Überstunden angehäuft, aber die Verantwortung wurde von allen angenommen. Es gab einen großen Einsatzwillen von Haupt- und Ehrenamtlichen und alle haben sich unglaublich engagiert und verdienen unseren Dank.
Auch die 22 Helferinnen und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes, die ebenfalls 2 Wochen mit in die Quarantäne gegangen sind. Frank Jörres, Bundesbeauftragter für den Katastrophenschutz beim DRK, betonte:
Trotz aller Übung, die wir gelegentlich ja auch mit anderen Partnern zusammen machen, war dies eine einmalige Herausforderung, auf die wir uns noch besser in der Zukunft einstellen werden. Gesundheitliche Krisenlagen sind etwas, was noch stärker in dem Spektrum des gesamten Bevölkerungsschutzes zukünftig berücksichtigt werden muss. Wir wissen, das Bundesgesundheitsministerium, das uns ja an dieser Stelle auch beauftragt hat, an unserer Seite, diese Dinge auch noch mal neu zu bewerten. Dass wir das hinbekommen, war eine Sternstunde des Ehrenamts, aber auch eine Sternstunde der zivil-militärischen Zusammenarbeit.
Ohne die Mithilfe der mehr als 120 China-Rückkehrer hätte das alles aber nicht funktioniert, sagte der Kommandeur der Südpfalz-Kaserne Peter Eckert.
Die Diszipliniertheit, die uns unsere Gäste entgegengebracht haben, die haben das Ganze auch wirklich beherrschbar für uns gemacht. Das war eine besondere Situation für uns alle und das geht nur in einem guten Miteinander und dieses Miteinander, das hat hier ganz hervorragend funktioniert.
Das Kasernengebäude, in dem die China-Rückkehrer die vergangenen 2 Wochen gelebt haben, wird jetzt gereinigt und dann werden dort wieder Soldaten schlafen.
Ende der Quarantäne in Germersheim. Heike Würz berichtete darüber. Das Virus konzentriert sich derzeit weiter auf China und die Provinz Hubei mit der Hauptstadt Wuhan. Außerhalb Chinas und Asiens sind weniger Fälle bekannt. Die größte Zahl von Infektionen an einem Ort gibt es wohl auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess vor der japanischen Hafenstadt Yokohama. Katrin Erdmann hat Informationen darüber. An Bord sind 3.700 Menschen, von denen über 350 infiziert sind. Und darunter wohl auch 2 Deutsche.
Bei den 2 infizierten Staatsbürgern handelt es sich nach Informationen des ARD-Hörfunks um ein deutsch-irisches Paar. Sie verlassen heute, wie weitere 70 neu auf das Virus getestete Menschen, das Kreuzfahrtschiff und werden in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen müssen, bis auf wenige Ausnahmen, noch bis mindestens nächsten Mittwoch auf der Diamond Princess in Yokohama bei Tokio in ihren Kabinen bleiben. Nach japanischen Medienberichten kommen die Behörden nur schleppend mit den Tests hinterher und haben zudem Probleme, die Menschen außerhalb des Schiffes auf Isolierstationen unterzubringen. Ein Teil von ihnen wurde jetzt in eine Nachbarprovinz in ein Studentenwohnheim gebracht. Japan weist nach China die höchste Infektionsrate mit dem neuartigen Virus auf, was vor allem an den ständig steigenden Zahlen auf dem Kreuzfahrtschiff mit jetzt noch 3.400 Menschen an Bord liegt. Am Abend sollen US-amerikanische Passagiere von Bord gehen können und in ihre Heimat auf Isolierstationen gebracht werden.
Die Informationen von Katrin Erdmann. Ja, und jetzt geht's weiter mit Bundesliga-Ergebnissen. Die hat meine Kollegin Marina Schweizer aus dem Sport mitgebracht.
Richtig. In der Bundesliga ging es heute um die Zurückeroberung der Tabellenspitze für den FC Bayern München. Das gelang den Münchnern beim 1. FC Köln vor allem durch einen starken Auftritt zu Beginn der Partie. Armin Lehmann.
5 Tore und es hätten noch viel mehr werden können. Am Ende sogar ein überragender Manuel Neuer im Bayern-Tor, der verhinderte, dass der 1. FC Köln noch mal so ein bisschen rankam. 4:1 für die Bayern, das klingt deutlich und das war es vor allem in der ersten Halbzeit. Denn schon nach 12 Minuten Lewandowski, Coman und Gnabry die Torschützen für die Mannschaft aus München, die da eben schon zur Pause mit 3:0 deutlich führte und noch viel höher hätte führen können. Gnabry dann im 2. Durchgang mit dem 4:0 für die Bayern. Aber starke Kölner erzielten durch Marc Uth in der 70. Minute immerhin noch den absolut verdienten Ehrentreffer.
Und im Abendspiel am Sonntagabend zwischen Mainz und Schalke steht es nach wie vor noch 0:0. 34 Minuten sind gespielt. Bei der Biathlon-WM in Antholz in Südtirol war heute Tag der Verfolgungsrennen und Denise Herrmann sorgte für die lange ersehnte erste Podiumsplatzierung für die deutschen Athleten. Thomas Kunze.
Das Verfolgungsrennen der Frauen war eines der spektakulärsten der letzten Jahre und großen Anteil daran hatte Dennis Herrmann. Beim letzten Schießen patzten nämlich die führenden Marte Olsby-Reuseland aus Norwegen und die Italienerin Dorothea Wira. Die Tür zu Gold stand kurz offen für Dennis Herrmann. Der letzte Schuss aber fand nicht sein Ziel und so kämpfte die Sechsin auf der Schlussrunde gegen Marte Olsby-Reuseland um Silber. Und diesen Kampf gewann Dennis Herrmann. Am Ende also Silber hinter Dorothea Wira aus Italien. Auch die anderen deutschen Frauen überzeugten. Vanessa Hinz wurde starke Fünfte, Franziska Preuß holte sich Rang 7. Bei den Männern lief es danach nicht mehr so gut. Einzig Arndt Peiffer konnte mit nur einer Strafrunde überzeugen. Peiffer freute sich über Rang 5. Weltmeister wurde überraschend der Franzose Emilien Jacquelin, der im Zielsprint den Norweger Johannes Thingnes-Bø besiegte.
Ebenfalls ihre Weltmeister küren zurzeit die Rodler auf der Olympiabahn im russischen Sotschi. Das deutsche Team feierte einen Erfolg in der Teamstaffel, der kurios zustande kam. Carsten Schellhorn.
Als die Starterin der favorisierten russischen Teamstaffel Ekaterina Katnikova im Ziel das Touchpad verpasste, war klar, Russland wird disqualifiziert, Gold für Deutschland. Richtig stark bei den Deutschen Starterin Julia Taubitz mit gutem Vorsprung vor Lettland. Dann nochmal zittern, weil Johannes Ludwig den Vorsprung fast vollständig hergab. Doch am Ende war auf die frisch gebackenen Doppelsitzer-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Beneken wieder mal Verlass. Gold in der Teamstaffel mit über 0,3 Sekunden Vorsprung. Am Mittag schrammte Johannes Ludwig im Einzelwettbewerb der Männer knapp an einer Medaille vorbei, wurde Vierter. Titelverteidiger Felix Loch landete sogar nur auf Platz 9.
Und Weltmeister ist der Russe Roman Repilov. Eine besondere Wendung gab es auch bei den Skifliegern am Kulm in Österreich. Der Wind im zweiten Durchgang machte unter anderem Karl Geiger einen Strich durch die Rechnung. Raimo Hinsdorf.
Der Wind spielte am Kulm den großen Spielverderber. Am Ende zählte nur ein Durchgang fürs Tagesklassement. Erster Heimsieg für den Österreicher Stefan Kraft beim Skifliegen in Bad Mitterndorf und ein 6. Platz für Karl Geiger, der im letztlich abgebrochenen Finale vom Windpech verfolgt war. Nach dem Abbruch gingen für den Oberstdorfer also seine 225 Meter aus dem ersten Versuch in die Wertung. Stefan Kraft hat mit seinem Tagessieg vor Ryoyo Kobayashi und dem Slowenen Timi Seitz natürlich auch die eigene Weltcup-Gesamtführung weiter ausgebaut. Stefan Leier als 10. noch in den Top 10, Markus Eisenbichler und Pius Paschke auf den Rängen 16 und 17.
Um 8:30 heute Abend steht das Pokalfinale im Basketball an, Alba Berlin gegen Oldenburg. Ebenfalls ein Pokalfinale mit Berliner Beteiligung gab es schon am Nachmittag. Die Berlin-Volleys schafften einen klaren Sieg gegen Düren. Jakob Rüger.
Die BR Volleys sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Der deutsche Meister, der in der Liga noch ungeschlagen ist, hatte auch im Pokalfinale gegen Düren keine großen Schwierigkeiten. 25:12 im ersten Satz, 25:18 im zweiten Durchgang. Das Ganze vor mehr als 10.000 Zuschauern in der Arena in Mannheim. Lediglich der dritte Durchgang war etwas umkämpft, aber am Ende setzte sich die individuelle Klasse der BR Volleys durch. Mit 25:22 ging auch der letzte Durchgang an die BR Volleys. Es war der 5. Pokaltitel in der Geschichte des Vereins.
In der Handball-Bundesliga festigte Kiel durch einen klaren 35:23 Sieg gegen Stuttgart die Tabellenführung. Das Duell der Verfolger Berlin und Magdeburg war deutlich knapper. Guido Ringe.
Wie so oft in letzter Zeit waren die Füchse vorn. Diesmal mit 25:24. Auch dank der 6 Treffer des überragenden Paul Drucks.
Riesenrespekt an die Jungs vom SCM. Die haben heute genauso stark gekämpft wie wir. Ich glaube, da können sich beide Mannschaften nichts vormachen. War richtig gutes Handballspiel. Und zum Schluss, glaube ich, zahlt sich dann die Länge, die wir da im Innenblock hatten, auch aus.
Dank der Hilfe des neuen 2-Meter-15-Mannes Christopans reichte es zum Erfolg. Während Magdeburg um Trainer Bennett Wiegert mit leeren Händen dasteht.
Gefühlt lassen wir vielleicht einen Freien zu viel liegen. Vielleicht bringt uns das um ein besseres Ergebnis, aber unsere Sportart ist halt wirklich von Kleinigkeiten abhängig.
Und so war es vielleicht eine Parade mehr beim Berliner Heinevetter, die den Unterschied machte. Der Füchse-Torhüter hielt vor allem in der zweiten Halbzeit überragend.
Und der Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit ist heute Abend im Deutschlandfunk Sportgespräch zu Gast. Er antwortete auf die Frage, ob er für einen WM-Boykott in Katar ist.
Ja klar, wenn es sein könnte, wäre toll. Aber die Geldströme und alles, was da läuft, wir sprechen dagegen. Ja, also es wird immer furchtbarer. Katar ist wirklich skandalös, dass die Fußball-Weltmeisterschaft dort stattfindet. Aber es hat dort schon eine Leichtathletik-Weltmeisterschaft stattgefunden, es hat schon dort eine Handball-Weltmeisterschaft stattgefunden und so weiter und so weiter. Es ist so, ja, solange wir es nicht schaffen, die Politik, aber auch die Gesellschaft durchzusetzen, dass es Kriterien gibt, wo Meisterschaften, Wettbewerbe auch international organisiert werden können, wenn wir dann solche furchtbaren Momente wie in Katar erleben und mal sehen, wie die Spiele sind.
Ab 23.30 Uhr heute Abend Daniel Cohn-Bendit im Deutschlandfunk Sportgespräch.
Vielen Dank, Marina Schweizer. Und das war's von uns. Die Informationen am Abend sind zu Ende. Ich bin Petra Enzminger. Danke Ihnen fürs Zu- und Hinhören.